Der Podcast für große Menschen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Dr. Markus Fahrt zum Thema Verhaltenskodex. Im ersten Teil beschreibt Herr Fahrt eindrücklich seine Auseinandersetzung als Gewalt- und Konfliktforscher mit dem Thema Gewalt und wir haben uns darüber unterhalten, warum es eigentlich einen Verhaltenskodex überhaupt noch braucht. Im zweiten Teil geht es zuerst um den Fokus auf den Arbeitgeber und welchen Beitrag er zum Gelingen Kita als sicherer Ort, wir leben unser Schutzkonzept, leisten kann. Ich wünsche Ihnen eine gute wie informative Unterhaltung. Wir sind ein Träger von 21 Kindertagesstätten und ich sage jetzt einfach mal ganz stolz, wir sind gut aufgestellt in Bezug auf diese Etablierung der Kultur Kita als sicherer Ort, wir leben unser Schutzkonzept. Für mich gehört in erster Linie auch dazu das Bewusstsein, wir wollen eine Kultur. Eine Kultur heißt Selbstverständnis. Das ist selbstverständlich, dass ich es im Alltag lebe. Das heißt, das braucht Zeit, das braucht Geduld, das braucht kontinuierliches Einüben. Mich würde von Ihrer Seite interessieren, was braucht ein Träger oder was sollte ein Träger machen, um diese Kultur zu unterstützen? Oder man kann es als Knockout formulieren, was muss er machen, damit es wirklich 100% in die Hose geht.
Genau, ist auch eine beliebte Methode, zu schauen, wie ruinieren wir jetzt unser Konzept.
Ja.
Aber ich glaube, das ganz Entscheidende haben Sie schon mitgeliefert, mit der Frage, nämlich genau das. Ja, Kultur, sage ich gerne, ist alles, was für uns selbstverständlich ist. Und dann müssen wir noch begreifen, dass es sich eben nicht von selbst versteht. Sondern dass es gewachsen ist, dass es entstanden ist, dass es mal anders war. Also alles, was ich heute als völlige Routine habe, was ich niemand erklären muss, war vor 50 Jahren und wird in 50 Jahren vieles unglaublich absurd sein. Also das geht allein schon, wenn es mit der Mode geht, so ungefähr, ne, kann man sehen. Aber was man im Kern dahinter sieht, ist, Kultur entsteht ja durch eine konstante Praxis, dass ich Dinge tue. Und sie täglich tue. Also ich glaube, das ist immer, aber die Gefahr haben wir hier definitiv nicht, aber ich kenne sie von vielen anderen Orten. Ich sage mal, das wäre das, was sollte ich machen, damit es schief läuft. Ich sollte eine eintägige Fortbildung machen und danach nichts mehr tun. Was all die Probleme hat. Das kann ruhig richtig sein, aber ja, ich nehme zum Beispiel meine Belegschaft, schicke die an irgendeinen Ort, der noch schön ist, wo, ne, so typische in Klausur gehen, sich wegschließen. Und dann lernen die in diesem Setting etwas, was völlig richtig sein kann, kehren aber in ihr altes Setting zurück und man hat übersehen, wie mächtig, das ist ja die Kultur, unser Setting auf uns wirkt, wie sehr das uns mitformt im Alltag. Und dann bleibt nichts von dem hängen, was ich an dem Tag gemacht habe.
Praxistransfer, großer Punkt.
Und deswegen ist ja das auch so wichtig in dem Verhaltenskodex, den wir haben, dass es darum geht, das in kleinen Einheiten jeden Tag irgendwie zu haben. Und in dem Moment, wo ich das wirklich jeden Tag tue, dann passiert genau das. Irgendwann denke ich nicht mehr drüber nach und mache es. Das ist für mich selbstverständlich geworden. Also ich glaube, dass das der Kernpunkt ist, wenn ich Kultur mitgestalten will. Weil ich sage, auch da sind wir wieder, ne, bei dem, ich kann es nicht hundertprozentig, also dadurch, dass man das alle gemeinsam tun, hat es niemand in der Hand, Kultur zu gestalten. Aber man kann es definitiv mit beeinflussen. Und dass das übersehen wird, dass man Kultur in dem Sinne nicht, ich sage, ich kann nicht die eigentliche Kultur planen, aber ich kann planen, wie ich Möglichkeiten schaffe, dass die Kultur sich entwickelt. Das ist so wie, ich kann auch in einem Verhaltenskodex, wir versuchen ja nicht zu sagen, das ist das richtige Verhalten, sondern wir geben ein Werkzeug an die Hand, wie die Gemeinschaft lernt, was sie richtig tut und was nicht. Also es ist eher so auf so einer Metaebene eine Hilfestellung dazu, es selber herauszufinden, wie man Probleme löst und agieren möchte. Und wirklich das A und O und was alles unterscheidet, ist die wiederholte tägliche Einübung. Das macht den Unterschied. Wenn ich Kultur ist Praxis. Das einfach immer wieder praktizieren. Das ist am Schluss Kultur. Und so verändert sie sich auch.
Ja. Und jetzt nehme ich mal zwei, wie ich finde, sehr geniale Punkte raus, die wir im Verhaltenskodex fixiert haben. Das eine ist die Sanktionsfreiheit. Sanktionsfrei im Sinne von arbeitsrechtlichen Maßnahmen wie Abmahnung und Ermahnung, wenn ich praktisch selber konstruktiv an der Lösung mitarbeite. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, der auch diese Vertrauen, die Offenheit gewährleistet. Und der andere wichtige Punkt ist, dass wir eine Dokumentation angefügt haben über die Hoppalas des Tages sozusagen. Genau. Das heißt, dass man sich regelmäßig im Team zusammensetzt und wenn es Vorfälle gibt, dass die dokumentiert werden, damit die Reflexion des Teams gegeben ist und geguckt wird, okay, wie können wir das vermeiden, beziehungsweise wie können wir die Situation auch lösen. Weil da sind wir wieder bei dem, wie gehe ich damit um, wenn ein Kind grenzverletzend behandelt worden ist, hat das Kind das Recht, dass der Erwachsene hingeht und die Situation mit ihm klärt, sich entschuldigt, damit das Kind überhaupt weiß, der Erwachsene hat seine Grenze überschritten, nicht ich bin falsch.
Absolut.
Genau. Ja. Was würden Sie Arbeitgebern noch mitgeben? Gibt es noch was, wo man sagt, das wäre noch wichtig?
Ja, also vielleicht ist es ein bisschen, also was für mich die Quintessenz ist, wobei ich sage mal gleich schön vorneweg, ich finde, ein sehr kluger Spruch ist, der schlimmste Schlag ist der Ratschlag, den man geben kann. Also deswegen...
Geben Sie uns einen Tipp.
Genau, nee, deswegen, also ich weiß, dass es oft dann eher zu Abwehr führt, aber das ist auch ein bisschen, wir hatten es ja auch Humor kann Sinn machen. Ich glaube, was so ein bisschen der rote Faden ist, den wir auch besprochen haben, und egal, wo ich gearbeitet habe, an was ich gemacht habe, ist mir das immer und immer wieder begegnet, das Entscheidende sind am Schluss die Menschen. Mhm. Also ich kann alles planen, was ich mache, alle Regeln, die ich aufstelle, alle Mechanismen, bringen am Schluss nichts, wenn ich nicht die Menschen mitnehme, um die es geht. Die Menschen müssen verstehen, was es ist, die müssen ernst genommen werden. Und damit meine ich natürlich jetzt speziell hier, was die ganze Bandbreite meint, das meint das Personal, das meint vor allem auch die Kinder, das meint die Eltern. Ich muss jede Perspektive ernst nehmen. Wenn ich das ist das Entscheidende. Wenn ich das mache, ist die Methodik tatsächlich erstmal sekundär. Da kann ich noch viel mit machen. Aber das ist so entscheidend, die Menschen einzubinden, ernst zu nehmen. Das ist so ein K.O.-Kriterium. Also wenn ich das nicht habe, brauche ich über den Rest nicht nachdenken. Ein anderer wesentlicher Punkt, den ich viel gelernt habe, ist, den Leuten zuzuhören und die zu adressieren, die es am Schluss wirklich betrifft. Also deswegen war ja auch dieses, wenn man einen Kodex entwirft, ihn gemeinsam in einem Feedback mit denen zu entwerfen, für die er gemacht wird. Einfach zu sagen, es muss am Schluss, muss das, was ich für Menschen mache, auch wirklich den Menschen helfen. Und das muss ich überprüfen. Ich kann nicht einfach davon ausgehen, dass das ein Selbstläufer ist, sondern ich muss mich dem stellen. Muss mal fragen, bringt euch das eigentlich was? Also das ist, macht ihr das und habt das Gefühl, okay, jetzt hat das hatte irgendeinen Mehrwert. Und ich glaube, dass das auch ein Teil dieser Fehlerkultur ist. Dass, da kommt auch raus, dass es keinen Mehrwert hat. Und ja, das ist dann furchtbar schade, aber dann muss man auch sagen, gut, dann machen wir es halt anders.
Ja.
Und ich glaube, das und ja, also das sind, glaube ich, so die Kernempfehlungen. So, sich wirklich auf die Menschen zu konzentrieren und zu schauen, dass man dass man die Rückmeldung ernst nimmt. Also dass auch, ne, wenn ich jetzt viel Arbeit in was gesteckt habe und es gefällt jemand nicht, das zu versuchen, es nicht persönlich zu nehmen erstmal, sondern zu sagen, okay, weil bei dem, ne, das heißt auch deswegen nicht, dass meine Arbeit schlecht ist, aber sie ist dann halt vielleicht nicht die geeignete Arbeit für diesen Menschen. Da passt irgendwas nicht. Und dann kann ich mir natürlich überlegen, will ich eher die Arbeit an jemand anders adressieren oder will ich den Menschen überzeugen, dann muss ich an meiner Arbeit arbeiten. Aber im Prinzip ist weder dieser Mensch noch ich ein Problem, sondern das gemeinsame Arbeiten passt gerade nicht zusammen. Ja. Und das kann ich bearbeiten.
Haben wir tatsächlich gute Erfahrungen? Entspricht jetzt einfach unserem Typus zu sagen, wir probieren uns aus, wir probieren uns miteinander aus, dann justieren wir nach, dann korrigieren wir, dann schauen wir. Und wenn es gut ist, dann schreiben wir ein Konzept. Mhm. Und wenn nicht, dann kommt das Nächste. Ja. Ja. Eine Ergänzung noch, das jetzt einfach so in unserer, wenn ich unsere Entwicklung die letzten 13 Jahre, das ist jetzt einfach meine Zeit, die ich hier auf der Position sitze, anschaue, dann haben wir die ersten 8 Jahre, 10 Jahre, wie auch immer. Wir haben schon immer einen guten Weg gehabt, Partizipation und so weiter. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, wir kommen nicht weiter. Mhm. Ja, es war immer so, und dann hat der wieder den Grund gehabt, warum es gerade nicht weitergeht. Es gab immer Gründe, warum es so stagniert hat. Mhm. Unser Praxistransfer hat hinterhergehängt. Also da haben wir einfach auch viel gelernt, diesen Praxistransfer noch wesentlich intensiver zu begleiten. Also nicht nur die Weiterbildungen, sondern dann auch wirklich unsere Partizipationsbeauftragte und BO-Beauftragte. Mhm. Die geht in die Einrichtungen, die begleitet, die hospitiert, die arbeitet mit. Also dass das lebendig werden kann. Und es gab bei uns so einen Cut, und das war tatsächlich Corona. Dank Corona. Mhm. Corona hat auch gute Sachen gehabt, weil die Welt mal stillgestanden hat und damit ich auch mal wieder Zeit gehabt habe, durchzuatmen, mich mit meiner Partizipationsbeauftragten endlich um das Kinderschutzkonzept zu kümmern. Und diese Erkenntnis, okay, gerade sind weniger Kinder vor Ort. Wir hatten tatsächlich alle einen guten Personalstand. Das Außenrum lassen wir jetzt einfach mal weg. Mhm. Aber die Bedingungen waren erst einmal gar nicht schlecht. Mhm. Und wir predigen immer, nehmt euch Zeit für die Kinder. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Keine Eltern, die nörgeln, weil sie noch ein Sommerfest möchten oder dieses. Mhm. Es gibt's einfach gerade nicht. Hallo, wir haben Zeit jetzt für die Kinder. Mhm. Und das war für mich tatsächlich so ein Schlüsselpunkt der Wende, wo ich gesagt habe, so ein Jetzt. Also die nächsten 10 Jahre machen wir jetzt nicht so weiter, wir warten, bis der wieder so weit ist und dann warten wir, bis der andere so weit ist, sondern jetzt ziehen wir durch. Mhm. Und diese Schlüsselwendung bei mir, diese Klarheit, wir warten jetzt nicht mehr. Das ist der Weg, den gehen wir jetzt. Und der war vorher auch klar, aber irgendwie so, man konnte sich noch mal ein bisschen Zeit lassen, sondern jetzt ziehen wir durch. Also ich sage jetzt deswegen auch, weil damit auch die Klarheit raus war, alle sind herzlich eingeladen, mitzuziehen. Mhm. Aber wer das nicht kann, ist nicht falsch, aber das passt dann nicht zu uns. Mhm. Also sich da auch zu trennen von Menschen oder den Menschen sich entscheiden, uns zu verlassen, ist das in Ordnung. Und das war jetzt gerade mitunter mit zusätzlichem Fachkraftmangel natürlich nur mal sehr, sehr schmerzvoll, dass wir gerade einen Vaterstätten in der aktuellen Situation sehr gespürt haben. Mhm. Aber durch dieses Jammertal mussten wir durch, jetzt sage ich schon fast mussten, ich glaube, wir sind langsam auf dem Weg, okay, wir etablieren uns so in diesen, das sind wir und das ist unsere Pädagogik und wir brauchen Menschen, denen Herz genau dafür schlägt. Mhm. Alle anderen dürfen ihr Herz dahin geben, wo die Pädagogik entsprechend passt für sie.
Ja.
Und das zahlt sich wirklich aus, glaube ich.
Absolut. Also ich glaube, da sind wir auch wieder bei diesem Punkt mit der Authentizität und also wo habe ich das oder wie lerne ich zu entscheiden, ob etwas gut für mich ist oder für andere. Und ich glaube, das ist, was auch was ist, was wir vorhin hatten, mit diesem Mann selbst sein zu können. Ich habe dieses Gegenbeispiel gebracht, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht mehr man selbst, dann driftet man ab, dann das tut weh, dann ist es wahrscheinlich, dass man anderen weh tut. Und letztlich steckt da auch diese Idee dahinter, dass man ohne sich zu verstellen agieren kann. Im Alltag. Und ich glaube, dass das allein an sich ein gigantischer Faktor ist, was auch schützt davor, dass gewaltvolle Situationen passieren, wenn ich einfach den Raum dafür habe, wenn ich mich nicht verstellen muss. Und zum anderen ist es ja eben auch genau der Punkt, es ist ja niemand lebensentscheidend gezwungen, in dieser Einrichtung zu sein. Also ich glaube, manchmal ist es auch so, ne, sind wir dabei, was wir so alles ausblenden in Stresssituationen. Und so kann es sein. Manchmal kann man dieses nur noch entwickeln. Wenn wir dabei sind, hat das Gefühl, dem hat man sich jetzt verschrieben und wenn das schief läuft, dann ist alles schief, dann ist das die Katastrophe. Und dann kommt es auch zu Überreaktionen oder zu Ähnlichem. Aber das liegt dann auch nicht daran, dass das tatsächlich so ist, sondern dass all diese Alternativen nicht mehr wahrgenommen werden, die es durchaus gibt. Und ja, ich glaube, also es gibt ein, ich weiß ja nicht, von wem das ist, aber es gibt ein berühmtes Bild, das gezeigt ist, das sind zwei Bergsteiger, die durch ein Sicherungsseil verbunden sind und irgendwo rutscht ein Felsen runter und der hängt auf diesem Seil drauf, auf diesem Sicherungsseil. Mhm. Und man weiß, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, wenn beide überleben wollen, müssen sie dieses Seil kappen. Sie müssen dann irgendwie diese Verbindung erstmal aufgeben. Ich sage auch, wo es erstmal, das heißt ja nicht, dass man nie wieder zusammenkommt, aber so, aber das, dass es Situationen gibt, wo es wirklich der beste Weg ist, auch getrennte Wege zu gehen. Mhm. Es kann sogar überlebensnotwendig sein, getrennt. Also das ist auch, ne? Das ist, und ja, das kann besonders dadurch sein, weil Umstände sich verändern oder irgendetwas passiert. Aber, und das sind wir auch wieder ein bisschen bei dieser Kernessenz oder Kernerkenntnis mit diesem, dass wir oft Gewalt dann passiert, wenn wir die Dinge zu einfach sehen. Ich glaube, ein ganz, ganz großes Problem ist der Glaube, bewusst der Glaube, an Alternativlosigkeit. Dass man glaubt, es geht nur so und nicht anders. Mhm. Und es geht immer irgendwie anders. Also man hat immer Alternativen. Mhm. Ne? Das ist für mich ist auch im Gewalt ein ganz häufiges Thema. Einer der schlimmsten Sätze, der aber fällt, ist, ich habe oder ich hatte keine Wahl. Das stimmt nicht. Man hat immer irgendeine Wahl.
Ja.
Es kann sein, dass alle Alternativen echt mies sind und dass keine davon sich gut anfühlt. Aber es ist nie so, dass man gar keine Wahl hat, dass man nichts beeinflussen könnte. Und ich glaube, auch das ist so ein Teil, den wir da, das, glaube ich, schaffen wir viel mit der Dokumentation, mit was es für Lösungsgedanken gibt, wie viele Alternativen ich eigentlich ziehen kann und das immer wieder zu sehen, was man sonst vielleicht gar nicht wahrnimmt. Und deswegen, ja, also ich glaube, dass da generell noch viel Potenzial ist. Und auch das ist ja der Gedanke, bereit zu sein, einen Weg, der nicht funktioniert, zu verlassen und einen anderen zu gehen. Ja. Dass da ganz, ganz viel Schmerz erspart bleiben könnte.
Genau, ja. Absolut. Gehen wir noch ein bisschen auf die Gewaltformen an sich ein, weil der erste Schritt ist, überhaupt bewusst zu werden, wo fängt denn Gewalt an? Das ist immer so ein großes Aha-Erlebnis. Da kommen wieder diese oh Gott, Backen. Ich auch.
Ja.
Ich würde ein kurzes, knackiges Bewusstwerdungsspiel mit Ihnen machen. Also es geht darum, den Zuhörer und Zuhörerinnen ein kleines Gefühl zu geben, wo fängt Gewalt an. Ich würde einfach nur eine Gewaltform benennen und Sie sagen spontan kurze Alltagssituationen, was es sein könnte.
Okay? Ja, können wir gerne versuchen.
Körperliche Gewalt.
Fängt mit Schubsen, Schlagen. Körperliche Gewalt kann auch lautes Schreien sein, das in den Ohren wehtut. Also alles, was einen Einfluss auf die Physis, den Körper hat. Kann auch sein, hatten wir auch immer, es kann Gewalt durch Unterlassen sein. Das heißt, in dem Sinne, jemand, gerade so, ob es Kinder sind, gilt auch für ältere, pflegebedürftige Menschen, es gilt für ein Familienmitglied, das gerade krank ist und sich selber nicht versorgen kann. Wenn jemand körperlich davon abhängig ist, dass ich ihm etwas Gutes tue, typisches Beispiel Hygiene oder Nahrungsmittelversorgung, und ich tue das nicht, schade ich körperlich. Und das ist auch eine Form von Gewalt am Schluss.
Da merkt man schon, wie sich die Gewaltformen ineinander vermischen, weil es auch eine psychische Gewalt ist, die nächste Gewalt.
Genau, also die spielt mit rein. Ich glaube, sie hat das Gleiche wie physische Gewalt, nämlich dass erstmal im Kern eine Verletzung steht, die passiert oder eben ein Schmerz, nur dass er in dem Sinne nicht direkt körperlich erstmal ausgeübt wird, sondern die Psyche, das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl trifft. Das heißt, es sind alles, was auf einer psychischen, Gedanken, auch emotionalen Ebene wehtut, was oder wo Schmerz zugefügt wird. Das kann beleidigen sein, das kann das Belegen mit Schimpfwörtern sein, das kann sein, dass jemand ausgelacht wird. Es kann auch das genaue Gegenteil sein, nämlich dass nichts gemacht wird, dass jemand ignoriert wird. Das ist oft sogar mit die schlimmste Form, dass man wie Luft, wie nicht existent behandelt wird. Und da eben wohl bewusst, ja, genau wie wir es gerade hatten, die Dinge vermischen sich. Ist auch was ich oft bewusst oder wichtig sage, ist, dass psychische Gewalt rein psychisch ist, ist ein der häufigsten Missverständnisse, weil sie auch immer, wenn sie anhält, physische Konsequenzen hat. Also Menschen, die lange psychischer Gewalt ausgesetzt sind, entwickeln Herz-Kreislauf-Probleme, Magen-Darm-Beschwerden, die entwickeln Schlafprobleme. Also das sind alles so Sachen, wo man sagt, es gibt sehr wohl einen physischen Schaden, nur tritt der oft sehr zeitverzögert ein. Meistens so nach 3 bis 6 Monaten. Weswegen man dann oft fälschlicherweise eben das eigentliche körperliche Problem nicht mit der psychischen Belastung in Verbindung bringt, auch wenn es die Ursache ist. Mhm. Also meistens ist es gerade in der psychologischen Forschung sehr etabliert. Also das ist das beste Beispiel, das viele kennen, die posttraumatische Belastungsstörung, wo nach einem schlimmen Ereignis dann Symptome oft erst ein halbes Jahr später auftreten. Aber sie liegen genau an diesem Moment. Und ähnlich verhält sich das hier, dass sich die physiologischen Schmerzen und Verletzungen sehr wohl auf psychische Dinge zurückführen lassen, aber eben zeitverzögert eintreten. Und Genau, oder vielmehr, das nehme ich schon vorne weg, weil ich ja schon weiß, ne, welche Formen noch kommen. Genau.
Wir haben, ne?
Ja, aber weil sonst wäre ich jetzt zu dem Thema Unfälle gekommen, aber das kann man auch bei der nächsten verbinden.
Okay, dicht gefolgt der psychischen Gewalt, die subtile Gewalt. Ja.
Sage ich auch mal bewusst, halte ich persönlich für die gefährlichste, die wir haben. Aus zwei Gründen. Die eine ist, weil sie unglaublich alltäglich und verbreitet ist. Wir alle sind Täter. Wenn man sich damit beschäftigt, wird man merken, wie schnell und wie oft.
Oh Gott, genau.
Ja. Und die andere Komponente, weil sie eben fast nie als Gewalt erkannt wird, sondern weil sie als völlig normal gesehen wird. Sie hat aber die gleichen Konsequenzen. Das heißt, also subtiler Gewalt, ich sage, das häufigste Beispiel ist emotionale Erpressung. Das ist, wenn ich versuche, einen Feind, einen Menschen an seinen Emotionen zu packen, oft sind feinfühlige Menschen sehr empfänglich dafür, dass man sie packt. Aber es heißt quasi, ich weiß, wie jemand sich fühlt und benutze das, um ihn dazu zu bringen, etwas zu tun, was ich möchte. Ich sage mal, der Klassiker ist dieses Schatz, wenn du mich wirklich liebst. Was, aber das ist auch so ein entscheidender Punkt, was an sich erstmal witzig sein kann, was aber nicht mehr witzig wird, wenn es auch hier zu einer alltäglichen Methode wird. Also das, was wir letztlich versuchen wir ja auch bei dem Kodex nur positiv zu nutzen, was eine Lehre aus dem Negativen bei der Gewalt ist. Nämlich, wenn etwas täglich subtil einsickert, ist es irgendwann völlig normal. Das gilt für das Gute wie für das Schlechte. Und in dem Fall ist es eben so, dass wenn täglich dieses einsickert, dass ich jemand das Gefühl gebe, schuld daran zu sein, dass es mir nicht gut geht, dann glauben das irgendwann alle Beteiligten. Mhm. Und das ist, glaube ich, eines der häufigsten Risiken, was wir Kindern antun können, dass wir Kindern das Gefühl geben, es wäre ihre Schuld, dass es den Erwachsenen nicht gut geht. Die schlimmste Situation ist dieses, wenn ich denke, dass Kinder das Gefühl haben müssen, es wäre lästig, dass es sie gibt. Ja. Sie sind anstrengend oder was auch immer. Wobei ich sage, will ich gar nicht, ne? Ich weiß es als Elternteil, ja, Kinder sind anstrengend. Natürlich sind sie das. Aber deswegen sind Kinder nicht falsch, sondern es ist ein Teil dieser Aufgabe. Dieser Aufgabe, die man hat und die man bekommt. Und als Eltern bekommt man sie, auch wenn man den Beruf hat, dann sucht man sie sich mit. Aber auch, wobei ich auch glaube, dass man sich auch den Beruf nicht komplett einfach so auswirkt, sondern ich glaube, der entsteht auch aus einer inneren Haltung, einem Bedürfnis, etwas in diese Richtung zu tun und das gießt man dann eben in ein Arbeitsverhältnis. Aber ja, also quasi der Kern dahinter ist, es ist ja ein Teil dessen, was dazugehört, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich sage nochmal, was für mich ist das die mit Abstand wichtigste Aufgabe, die wir in der Gesellschaft haben. Weil letztlich, ne, das also ist auch so eine vermeintlich plakative Kalenderweisheit, aber sie ist unglaublich wahr. Das, was aus Kindern wird, ist wirklich die Zukunft der Menschheit. Nicht, wie wir mit Waffengewalt Grenzen verschieben oder wie wir Territorien einteilen oder ob wir jetzt das oder wo wir die Technik entwickeln, sondern die Menschen, die aus unseren Kindern werden, das ist die Zukunft, die wir haben. Egal wie wir. Und das ist unser Einfluss, den wir auf das Überleben der Menschheit haben. Aber ja, um zu der subtilen Gewalt zurückzukommen, also deswegen finde ich sie so gefährlich, weil wir sie oft in bester Absicht verüben, weil wir Menschen unter Druck setzen und emotional unter Druck setzen, weil wir denken, wir tun ihnen selbst was Gutes. Und deswegen, so meine ich, da komme ich auf das von vorhin zurück, es kann passieren, dass physische Gewalt, physische Verletzungen eintreten, die absolut unbeabsichtigt waren. Dann nennen wir das Unfall. Also ich habe irgendwas gemacht und ich hatte aber überhaupt nicht die Absicht, jemanden zu verletzen, das ist aber trotzdem geschehen. Wenn wir das wissen, ergreifen wir sehr viel Maßnahmen, um Unfälle zu vermeiden. Schutzkleidung, Verhaltensregeln etc. Und ich sage gerne zusammen oder einfach benannt, subtile Gewalt sind psychische Unfälle. Also es ist etwas, wo jemand eigentlich nichts Schlechtes will, aber einen unglaublichen Schaden anrichtet mit dem, was er tut. Und auch da sollten wir lernen, dass wir Maßnahmen ergreifen können, um das zu verhindern und das zu schützen. Also ne, quasi den psychischen Schaden zu verhindern, sollte in uns nicht weniger Energie wachrufen, als den physischen Schaden durch Unfälle zu verhindern. Und aus beidem können wir lernen, gute Absichten zu haben, schützt einen nicht davor zu schädigen. Und deswegen ist es hier eben gerade die subtile Gewalt, dieser Mechanismus, wo ich glaube, an dem, ja, da ertappt man sich selbst am häufigsten. Da kann man aber auch mit Abstand am meisten bewirken. Genau, weil wenn Kinder im Alltag lernen, dass es nicht normal ist, wenn sie unter Druck gesetzt werden emotional, dann wehren sie sich auch an anderen Orten dagegen. Ja. Und dann schützt man sie damit.
Genau, hat die ganze Bandbreite. Ja. Strukturelle Gewalt.
Strukturelle Gewalt ist erstmal markantestes Zeichen einer Gewalt ohne Täter. Das heißt, das sind ja eben Struktur, vermeiden wir das Wort Struktur, weil ich es immer schlimm finde, ein Wort durch sich selbst zu erklären. Mhm. Es sind Gegebenheiten. Es ist etwas, wie unser Lebensumfeld aussieht. Das eine Beispiel ist das rein physisch-haptische, was wir sehen können. Das sind zum Beispiel die Wohnverhältnisse, die wir haben. Beengte Wohnverhältnisse, wenig Grünfläche, viel Feinstaub in der Luft, viel Straßen, viel Lärm, das sind alles Sachen, die sind erstmal, da kann ich, natürlich kann ich in einer Zwischeninstanz, kann ich die Wirtschaft und die Politik dafür verantwortlich machen. Die tragen auch Mitverantwortung, zweifelsohne, aber letztlich hat niemand genau geplant, auch wenn vielleicht manche das denken oder sich manchmal so anfühlt, aber niemand hat geplant, hier enge Häuser zu bauen und enge Straßen zu machen, um diesen Menschen dort zu schaden. Sondern es ist eine umgekehrte Kette dadurch, was zweifelsohne ungerecht ist und auch wieder ein anderes Problem für sich ist, aber auch was zusammenhängt, dadurch, dass wir soziale Armut haben und tatsächlich zu viel auf wirtschaftlichen Profit als auf die Menschen wieder gucken, rutschen Menschen in Situationen, wo sie in solchen Situationen leben. Aber nichtsdestotrotz, also quasi ich habe in dem Sinne eben keine direkte Tat, sondern eine gesellschaftliche oder auch manchmal architektonische Grundlage, die dafür sorgt, dass Gewalt entsteht oder ein Gewalteffekt entsteht. Mhm. Ich sage auch, dieses kennt jeder auch, diese Lärmbelästigung, die engen Verhältnisse, auch niedrige Löhne, sind alles Faktoren, die sich zum Beispiel auf die Gesundheit auswirken. Durch Stressbelastung, aber auch dadurch, was kann ich mir für eine Qualität von Nahrungsmitteln leisten? Wie gesund sind die für mich? Wie schädigend sind die für mich? Wie viel Geld kann ich überhaupt in gesundheitliche Fürsorge investieren, auch von mir oder von meinen Kindern? Und all das spiegelt sich wieder, hängt aber mit diesen eben, da kommen es Strukturen zusammen. Und wichtig ist da noch zusätzlich zu betonen, dass es nicht immer nur um die sichtbaren Strukturen geht, die wir anfassen können, sondern auch um sowas wie Routinen, wie Arbeitsstrukturen. Also es ist ganz oft
Tagesablauf in der Kita.
Genau, dann ganz oft. Das ist, ich sage, so eine, die klassische Art, die meisten kennen von struktureller Gewalt, die sich im Alltag zeigt, ist so eine monotone, sich ständig wiederholende Tätigkeit, die einen irgendwann wahnsinnig macht. Wenn man sowas, was geistig nicht fordert, stupide wiederholen muss. Und ja, manchmal ist es genau das, kennen glaube ich auch alle Erzieherinnen und alle Eltern, dass es manchmal das ist, wenn man dem Kind versucht zum 20. Mal zu erklären, was es gerade macht oder was es anders machen sollte. Und ich glaube auch jeder kennt dieses Gefühl, dass es immer, man es so oft erklärt, bis man irgendwann doch laut wird. Aber ich glaube, deswegen wird man laut, weil diese endlose Wiederholung gewaltsam wirkt. Genauso ist es aber auch für die Kinder, dass das, was sie endlos wiederholen müssen, um uns zufriedenzustellen, für sie auch stressig wirkt und gewaltsam. Und deswegen, ich vergleiche das gerne, weil es kennen viele, dass in der griechischen Mythologie war die Wiederholung des immer selben das sichere Kennzeichen, dass man in der Hölle ist. Nämlich quasi die schlimmsten, also es gibt ja die Hölle, ist ja der Hades, oder das Jenseits erstmal, ist der Hades. Und dann gibt es den schlimmsten Ort, wo die schlimmsten Qualen passieren. Das ist der Tartarus, das ist nochmal tiefer im Hades. Da sitzen die wirklich Schlimmes getan haben, sondern die Götter nicht leiden können. Und die Höllenstrafen bestehen aber darin, dass die etwas völlig Stupides, Sinnloses immer und immer wieder wiederholen müssen. Also das bekannteste Beispiel ist der Sisyphus, der dazu verdammt wurde, dass er einen Stein den Berg hochrollt, der immer wieder runterrollt. Mhm. Oder der Tantalus, es gibt die Tantalus-Qualen, der quasi Durst hat und Hunger hat, aber er steht quasi im Wasser und könnte trinken, aber das Wasser weicht zurück und die Früchte vom Baum weichen zurück, wenn er danach greift. Also er ist auch in so einer Schleife gefangen, in der nie sein Bedürfnis erfüllt wird. Mhm. Und deswegen sage ich aber da steckt viel drin, das war auch sowas, was ich versucht habe, historisch zu erforschen und zusammenzudenken. Ja. Es steckt auch das drin, was in dieser Gewaltform steckt, nämlich dass eine sinnleere Wiederholung des immer selben ein unglaubliches Schmerzempfinden generiert. Und dass genau das irgendwann in uns dieses Kampf oder Flucht auslöst, wo wir überreagieren in die eine oder andere Richtung. Mhm. Und auch das zu verstehen. Also deswegen auch das, so kann ich auch mittelfristig wirken, indem ich zum Beispiel versuche, in solchen Strukturen helfend einzugreifen.
Ja. Die rigide Stetigkeit ist der Kobold des Kleingeistes. Mhm. Den Spruch liebe ich sehr. Und wenn ich mit so etwas Lebendigen, in der Entwicklung steckenden arbeite, wie mit Kindern, sollte ich kein Kleingeist sein.
Ja, ja, absolut. Also das, deswegen ich sage das, also das hatten wir auch, glaube ich, öfter schon, oder ich sage das immer wieder gerne, für mich ist immer noch eine der mächtigsten Erzählungen der kleine Prinz. Deswegen habe ich das ja so gerne, dass auch der kleine Prinz konsequent nicht von Erwachsenen, sondern von den großen Leuten spricht. Und diesen schönen Satz hat, dass er sagt, er hatte viel Umgang mit den großen Leuten und das hat seiner Meinung über sie nicht besonders gut getan. Mhm. Aber den viel wichtigeren Satz, finde ich, der in der Einleitung kommt und den ich gerne dann dabei zitiere, ist, dass alle großen Leute selbst mal Kinder waren. Sie erinnern sich nur nicht immer daran und das ist nicht so gut für sie. Aber das zu verstehen, dass man selbst Kind war und wie es einem ging, eröffnet nochmal eine ganz andere Perspektive.
Ja. Die schützende Gewalt haben wir schon ein paar Mal gehabt. Mhm.
Gibt's noch einen? Beschreibt letztlich genau dieses Dilemma. Mhm. Also wo man sagt, ich beschreibe die Situation, ich kann unmöglich durch mein Leben, durch den Alltag gehen, mit anderen Menschen zusammenleben, ohne dass ich in irgendeiner Form in eine Situation komme, wo ich Gewalt anwende. Und meistens eben wie das, was wir erzählt haben, das war die Situation, das Kind läuft auf die Straße, ich muss es festhalten gegen seinen Willen und ja, muss riskieren, dass ich ihm vielleicht am Arm wehtue beim Festhalten, dass es wehtut. Und das ist eigentlich nur das Eingeständnis, also auch da, es kann sein, dass es eine Lösung dieser Situation ohne Gewalt gibt. Würde ich gar nicht sagen. Das ist auch das Ziel. Aber in dem Moment hat es halt nicht funktioniert, vor allem, weil es schnell gehen musste oder weil man das nicht wusste. Und da ist dann auch das Entscheidende, dass man sagt, ob jetzt das wirklich schützende Gewalt war oder nicht, sollte auch die Reflexion entscheiden. Also ich sollte erstmal nicht sagen, sonst sind wir gefahren, das zu rutschen, ich tue nur das Beste für dich und wende Gewalt an. Sondern auch da, ich reflektiere das mit meinem Team, mit meinen Mitmenschen und denke nach, was hätte ich denn anders machen können? Und ja, ich glaube, in so einer Situation, das ist ja der Klassiker, oder ne, mit dem Kind, wo die Hand schon fast auf der Herdplatte ist. Natürlich versuche ich dann rechtzeitig noch das Handgelenk zu greifen und es zu lassen. Oder halt die Hand da wegzubewegen. Aber ich glaube, es wird immer so Situationen geben, da fällt einem nichts Besseres ein. Oder ja, da ist es der Impuls, den man macht. Nichtsdestotrotz, was wir auch eben hatten, kann ich dann dem Kind erklären, warum es passiert ist und warum es mir selber lieber gewesen wäre, eine Lösung zu haben, bei der gar kein Schmerz entsteht. Da muss ich aber dann es mit dem Kind schaffen, dass das Kind mitmacht. Und also deswegen, dass das Kind also eben auch selber daran arbeitet, zu lernen, ja, ich renne nicht auf die Straße, wenn ich wütend bin oder ich frage erst mal, bevor ich was anfasse, was ich nicht kenne, ob das auch wirklich ungefährlich ist oder in diese Richtung. Aber das funktioniert eben nur da. Und deswegen, also schützende Gewalt zusammengefasst, ist das, dass ich durchaus eine dieser Gewaltformen, die wir beschrieben haben, anwende. Auch dass ich kann auch, es gibt ja auch disziplinarische Strukturen schaffen, die unangenehm sind, aber um etwas zu lernen. Um zum Beispiel, also ich sagte, eine ganz typisch disziplinarische Struktur ist, ein fester Süßigkeiten-Tag. Der ist unangenehm, der ist auch nicht das, was ist, soll aber dem dienen, zum einen die Disziplin zu lernen. Ich gönne mir etwas, was für meinen Körper nicht unbedingt gesund ist, nur in gewissen Dosen und lerne das auch nicht zu übertreiben. Und zum anderen auch wirklich nicht zu viel dem Körper von jetzt reinem ungesunden Zucker zuzufügen. Und das ist zum Beispiel auch, wäre ein Beispiel, wo ich sage, da kollidiert eine strukturelle Gewalt mit der physischen Schutz, der Nichtvernachlässigung, habe ich eine andere Form von schützender Gewalt. Was die meisten Kinder als schützende Gewalt empfinden werden. Oder nicht als schützende Gewalt, aber auf alle Fälle als Gewalt. Das ist nicht schön. Aber das heißt es quasi im Kern und eben immer den zweiten Schritt dran zu hängen. Und ich glaube, da gehört das auch, was wir drin haben. Ich sollte diese Maßnahme auch regelmäßig auf den Prüfstand stellen und sagen, fällt mir wirklich nichts Besseres ein? Ist es wirklich das geringste Übel, das mir einfällt? Oder lerne ich im Austausch mit anderen, die ähnliche Situationen gemacht haben, die es vielleicht anders gelöst haben, dass ich es anders lösen kann?
Ja.
Ich sage, bei manchen Sachen wird es funktionieren, bei manchen glaube ich tatsächlich, also kann sein, aber wie mit diesem dem Kind, dem auf die Straße rennt, es festzuhalten, bezweifle ich, dass es mal eine andere, eine Lösung geben wird, die nicht irgendwo wehtut.
Und egal, welche Form von Gewalt passiert, man ist immer in der Verantwortung, mit dem Kind diese Situation zu klären. Und daraus entstehen ja eigentlich aus einer, sag jetzt mal, schlechten Situation ganz, ganz viele positive Effekte.
Ja.
Das heißt, ich stärke den Selbstwert von dem Kind, ich zeige dem Kind, wo die Grenzen sind. Resilienz, Sie haben es vorher angesprochen, es ist purer Kinderschutz.
Mhm.
Wenn ein Kind die eigenen Grenzen erfahren darf, die Würde wahren darf. Und in der Auseinandersetzung, warum ist es denn so weit gekommen, sagen wir wieder bei der schützenden Gewalt zum Beispiel, hat das Kind die Möglichkeit mitzureflektieren.
Mhm.
Wie kann es denn nicht mehr passieren? Oder was muss ich machen, damit ich einfach mich nicht in diese Gefahren begebe oder?
Ja.
Also das heißt, ich habe pure Entwicklung in einem ganz positiven, stringenten Gleis.
Genau. Und wenn ich das quasi zu einer Kultur machen will, um da anzuschließen, was wir hatten, geht es darum, was mache ich zur Selbstverständlichkeit irgendwann? Und da geht es eben nicht darum, ich kann es machen, dass ich quasi diese schützende Gewalt zu einer Selbstverständlichkeit mache, indem es normal ist, wenn das Kind etwas macht, was nicht funktioniert, greife ich notfalls auch mit Härte ein, damit dem Kind nichts Schlimmeres passiert. Was ich aber auch machen kann, und das ist das Entscheidende, das Wichtige, ich mach es zur Selbstverständlichkeit, dass das Kind sich darauf verlassen kann, dass nichts mit ihm passiert, ohne dass die großen Leute es sich zur Verantwortung nehmen, dem Kind zu erklären, was passiert ist. Und das Kind mitreden zu lassen. Und das Kind muss dann genauso, das gehört nämlich auch dazu, dass ich sage, wenn ich eine Gewalt ausgeübt habe, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, dann muss ich es auch ertragen können, dass das Kind auch sich bei mir über die Gewalt beklagt. Dann muss ich auch das mit trösten können, das mit wieder heilen, mit lindern müssen. Das sollte genauso dazu gehören. Und deswegen sage ich, ich mache es dann zu einer Kultur, die Kinder schützt, wenn es für die Kinder absolut selbstverständlich ist, dass sie selbst sich nicht darum bemühen müssen, dass ihnen erklärt wird, warum das passiert ist. Und wie es anders gehen kann. Ja. Und dann habe ich nämlich genau den Effekt, den ich haben will, um Kinder vor anderer Gewalt zu schützen, dass wenn das für sie selbstverständlich ist, und es versucht jemand mit ihnen, was gegen ihren Willen zu machen, dann merken sie, dass da was schiefläuft und können nach Hilfe rufen, sich Hilfe suchen. Das können sie aber nur, wenn sie wissen, dass da was nicht stimmt.
Das ist eine schöne Abrundung. Ich füge jetzt keine Frage mehr hinzu, sondern würde zum Abschluss kommen. Oder gibt es noch etwas von Ihrer Seite, wo Sie...
Nö, ich glaube, das ist der Punkt, weil wir alle werden mit diesem Thema nie fertig sein. Deswegen muss man einfach immer mal wieder Pausen einlegen. Aber deswegen glaube ich, und ich glaube, das ist sowohl das Negative als auch das Positive, dass wir nie fertig werden damit. Heißt ja, zum einen, da sind wir wieder, vielleicht um zum Sisyphus zurückzukommen, ich finde, das ist immer was ich gerne auch so als Abrundung nehme. Ja, das kann furchtbar frustrieren, weil wir immer wieder was versuchen und wir kommen aber nie ganz an, weil es doch wieder die Rückschläge gibt. Es heißt aber auch auf der Kehrseite, dass es niemals zu spät für irgendwas ist. Es ist auch kein Siegel drauf, dass alles schicksalsmäßig verdammt ist. Und deswegen, es gibt diesen schönen Vergleich, dass man, und den finde ich sehr einprägsam, dass man in Sisyphus eine Modellfigur für Menschen gibt, die versuchen, die Welt besser zu machen und irgendwie Frieden zu fördern, Kinderschutz zu fördern. Die wissen ganz genau, dass sie nicht an dem Punkt ankommen, wo alles gut ist und nie wieder muss was machen, sondern dass es eine endlose Aufgabe bleiben wird, die man immer wieder tut. Sie tun es nur trotzdem, und das ist immer bei dem, was ich vorhin gesagt habe, das ist jetzt dann kein plakativer Satz mehr, weil es uns unsere Kinder wert sein sollten.
Mhm.
Es immer und immer wieder zu tun, auch wenn dieser Stein da oben nicht liegen bleibt. Es ist wert, ihn wieder zu rollen.
Ja. Und jetzt muss ich jetzt auch noch was erkennen.
Ja, gerne. Ich
fand jetzt einen total schönen Vergleich. Und den Vorteil, den wir haben in dem Beruf, ist, es macht so viel Spaß. Also auch wenn wir nicht zu der Gewaltfreiheit an sich kommen oder nicht die Welt in der Gänze retten werden, aber der tägliche Umgang mit den Kindern, dieses bewusste Auseinandersetzen mit mir, mit meiner Person, dieses Reflektieren, das wieder Transportieren in die Praxis, das Fachwissen über Gehirnentwicklung und so weiter, das macht Spaß.
Mhm.
Und wenn ich in der Situation bin und mir jetzt gerade denke, na, von was redet die denn, von welchem Spaß, dann jetzt muss ich nochmal die Frau Ballmann zitieren. Also es gibt auch andere Berufe. Ich muss diesen Beruf mit Leidenschaft machen, mit Begeisterung machen. Das schulde ich auch meinem Leben, Klammer auf, Klammer zu. Mhm, ansonsten, Frau Ballmann sagt immer, der Wald muss auch gekehrt werden. Also Kinder sind es uns wert oder müssen es uns wert sein, dass wir Menschen dort haben, die mit Begeisterung mit ihnen arbeiten. Mhm. Und da gehört das alles dazu. Meine abschließende Frage, das ist eine Dreiklangfrage, die sehr umfangreich ist und Sie dürfen nur auf jede dieser...
Okay.
Ganz kurz antworten.
Ich gebe mir die beste Mühe.
Das ist die größte Herausforderung wahrscheinlich im ganzen Gespräch.
Ich versuch's. Ich will es versuchen.
Ganz einfache Frage. Was wünschen Sie sich, für uns als Kreisverband und für die Welt?
Okay. Für mich wünsche ich mir, dass die Menschen, denen ich begegne, am Schluss davon überzeugt bin, dass ich in ihrem Leben mehr Gutes als Schlechtes bedeutet habe. Dem Kreisverband wünsche ich, den Geist wach zu behalten, immer weiter zu lernen und nicht aufzuhören, den Stein zu rollen, auch wenn er sich schwer anfühlt, weil er es wert ist, gerollt zu werden. Der Welt wünsche ich den Mut, die Kinder, die jetzt da sind, nicht zu disziplinieren, sondern zuzulassen, dass sie ihr Potenzial entfalten, weil das das Beste ist, was ihr passieren kann. Sehr gerne, ich bedanke mich.
Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihr Wirken, vor allem bei uns. Es gibt nichts Negatives, nur Positives, was wir von Ihnen bekommen haben und behalten werden vor allem auch. Und auch die Chance, immer im Kontakt zu bleiben, ist großartig. Vielen Dank.
Ich bedanke mich. Sehr.
Das war der Podcast für große Menschen.